Gnade sei mit euch und Friede. Und dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wir wollen hören als Predigttext auf Worte aus dem Wochenpsalm, dem Psalm 31, die Verse 8 bis 16. König David schreibt dort voll des Heiligen Geistes: Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Herr, sei mir gnädig, denn mir ist Angst. Mein Auge ist trüb geworden vor Gram, matt meine Seele und mein Leib. Denn mein Leben ist hingeschwunden in Kummer und meine Jahre in Seufzen. Meine Kraft ist verfallen durch meine Missetat und meine Gebeine sind verschmachtet. Vor all meinen Bedrängern bin ich ein Spott geworden, eine Last meinen Nachbarn und ein Schrecken meinen Bekannten. Die mich auf der Gasse sehen, fliehen vor mir. Ich bin vergessen in ihrem Herzen wie ein Toter. Ich bin geworden wie ein zerbrochenes Gefäß. Denn ich höre, wie viele über mich lästern. Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Amen. Wir wollen beten. Ja, lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für dieses teuerwerte Wort aus dem Buch der Psalmen, das du uns schenkst als Wochenpsalm. Und auf das wir jetzt hören dürfen als Predigttext in dieser Predigt. Wir wollen dich bitten, dass du uns die Bedeutung dieser Verse öffnest und dass du zu uns sprichst in dieser Predigt, in unsere Situation hinein. Das wird nur dann gelingen können, Herr, wenn du uns selber deinen guten Geist schenkst für diese Predigt. Und darum wollen wir dich bitten. Segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wissen Sie, was Dialektik ist? Schütteln einige mit dem Kopf, das ist auch nicht so wichtig. Trotzdem möchte ich es Ihnen erklären, weil das so ein bisschen hineinführt. Dialektik ist eine philosophische Methode. Und zwar die philosophische Methode, mit der die Gegensätze in den Dingen und Begriffen besprochen wird und wo versucht wird, diese Gegensätze aufzuheben. Das hört sich kompliziert an. Vereinfacht kann man sagen, dass zu einem Sachverhalt es unterschiedliche Aussagen gibt. Eine These, der eine sieht das Ding so und der andere anders, eine Antithese. Und dass dann versucht wird, aus diesen beiden gegensätzlichen Dingen ein Ergebnis zu bringen, dass alle damit leben können, die sogenannte Synthese, nicht? These, Antithese, Synthese, das ist ganz grob Dialektik. Das hat schon in der Philosophie bei Platon angefangen, dass der die Leute unterrichtet hat. Wenn ihr also gute Reden halten wollt, dann müsst ihr das dialektisch aufziehen, ihr müsst die Dinge von allen Seiten betrachten und dann müsst ihr ein Ergebnis finden. Das ist später aufgegriffen worden, Anfang des 19. Jahrhunderts, von dem großen deutschen Philosophen Hegel. Der hat diese Methode dann immer weiter ausgefeilt und erklärt. Und unser heutiges Dasein ist ganz stark geprägt von der Dialektik. Also zum Beispiel unsere politische Willensbildung in unserem Vaterland. Die läuft nicht dadurch ab, dass wir einen König oder einen Diktator haben, der sagt, das ist Gesetz, Punkt, um und das gilt. Nein, wir haben eine Demokratie und da wird gerungen eben immer wieder um Ergebnisse im Parlament, nicht? Die einen sagen dieses, die anderen sagen das, nicht? Und dann irgendwann kommt ein Kompromiss raus, nicht? So ist das in der pluralen Gesellschaft, nicht? Wir leben da dialektisch und nicht nur in der Politik, auch wenn Sie ganz runtergebrochen in Ihre Familie schauen halt, also wenn Sie in Urlaub fahren wollen, nicht? Die Frau sagt dann halt nicht, ich möchte so gern in die Berge, nicht? Der Mann sagt, ich möchte an die See, nicht? Dann haben sie so zwei widersprüchliche Meinungen zu ihrem Urlaub, nicht? Und dann wird geguckt, was machen sie dann als Synthese? Da fahren sie nach Norwegen halt, nicht? Da haben sie das Meer und dann haben sie die Berge halt. Also so leben wir auch. Also das ist so ein Punkt, die Dialektik, also das Betrachten der Dinge, die widersprüchlich sind auf den ersten Punkt, aber was zusammenzubringen, eine philosophische Methode. Aber diese philosophische Methode ist älter als die vorsokratische, sokratische Philosophie ist älter als das, was Hegel erkannt hat. Diese Dialektik finden wir auch hier genau in unserem Wochenpsalm. Der König David guckt auf sein Leben. Er ist schon alt geworden. Und dieser Blick auf sein Leben, vor allen Dingen für das, was noch kommt, nicht nur für das, was gewesen ist, ist geprägt von dieser Dialektik. Da gibt es zwei Sichtweisen. Das haben wir eben hoffentlich gehört, nicht? Das geht dann los, nicht? Erst mit so was ganz euphorisch, nicht? Wie fröhlich er ist halt, nicht? Wie er sich freut. Und dann kommt so ein Einbruch, so ein ganz anderer Blickwinkel auf sein Leben, so die totale Depressivität, nicht? Und dann endet schließlich dieser Predigttext halt eben mit der Synthese, mit dem Ergebnis. Und dem wollen wir jetzt nachgehen. Diesem, ja, dialektischen, was wir hier bei David finden. Er steht nämlich zwischen Vertrauen und Angst. Er steht in seinem Leben zwischen Vertrauen und Angst. Und das ist nicht nur die Dialektik des Glaubens des Davids, sondern das ist auch unsere Dialektik, das ist die Dialektik des Glaubens unserer christlichen Existenz. Ich habe die Predigt überschrieben, zwischen Vertrauen und Angst, die Dialektik des Glaubens. Und möchte über drei Punkte sprechen. Erstens, der Blick auf die Hilfe des Herrn. Zweitens, der Blick auf den Schrecken der Welt. Und drittens, das Festmachen des Blicks beim Herrn. Man könnte auch sagen, das erste ist die These, das zweite ist die Antithese und das dritte ist die Synthese. Das erste, der Blick auf die Hilfe des Herrn. Das macht der König David hier in den Versen 8 und 9. Ich habe ihm das auf dem Predigtzettel einmal mit drunter geschrieben. Nicht, ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst. Du nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das ist ein wichtiger Vers, kommen wir gleich noch zu. Also es ist wunderbar, wenn man nur diese beiden Verse hätte, könnte man sagen, was ist das für ein Kerl? Was ist das für ein Gottesmann, dieser David halt? Nicht den klaren Blick auf den Herrn ausgerichtet, nicht da ist alles in Ordnung. Der weiß darum, dass es einen Heiland gibt, der sich um ihn kümmert. Der weiß darum, dass es einen Gott gibt, der eingreift, wenn er in tiefen Nöten ist. Und was hat der für Nöte durchleben müssen? Als er als junger Mann da gegen diesen Goliath kämpfen musste, wo sich ganz Israel die Hosen gemacht hat, da hat dieser David gesagt, als Hirtenjunge, da habe ich vor den Bären und Löwen Beistand vom Herrn gehabt. Und wenn ich jetzt vor diesen Riesen trete, der Gott lästert, da wird auch dort der Herr mir helfen. Das wusste er, das hat ihm Kraft gegeben. Der hat erleben dürfen, wie der damalig amtierende König des Volkes Israel, Saul, sein Schwiegervater, ihm nach dem Leben trachtete, wie der versucht hat, ihn umzubringen, weil er eifersüchtig war, weil Saul geistesgestört war, weil er nicht mehr den Geist des Herrn hatte. Der hat erleben müssen, wie er dann geflohen war vom Saul, da hat er so einige brutale Männer um sich geschart gehabt, der David, und er wusste nicht wohin und sagte, wo kann ich denn fliehen vor dem Saul, der wird mich finden. Da geht er zu den Erzfeinden des Volkes Israels hier, nicht? Zu den Philistern, und das ist so ein Drahtseilakt, nicht? Der dingt sich denen an als Profikrieger, nicht? Und der hat befürchten müssen, dass er gegen das eigene Volk kämpfen muss, das war die schlimmste Angst, die David hatte. Aber dann führt Gott es wunderbar und hilft ihm nicht, dass er gegen die Israeliten kämpfen muss, sondern gegen die noch schlimmeren Feinde Israels, gegen die Amalekiter halt, nicht? Die Hilfe Gottes, die er da erfahren darf, an ganz vielen Stellen hat er das erleben dürfen halt, nicht? Also David ist jemand, der hat das in seinem Leben immer wieder erfahren dürfen und können. Ja, der Herr ist da, er sieht ihn in seinem Elend und er nimmt sich seiner an in der Not, genauso wie er es hier schreibt. Und genau das haben wir alle, die wir zu Jesus gehören, auch schon in unserem Leben erfahren. Genauso wie es unser Pastor Neander geschrieben hat, vor über 200 Jahren halt nicht. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet? Ja, wie hat unser Herr uns allen nicht schon geholfen? Wenn ich mit Konfirmanden spreche über das Thema Hilfe des Herrn, dem muss man das immer so ein bisschen einfacher beibringen, dann erzähle ich immer von den 5 Punkten, wo die Hilfe Gottes, die Hilfe des Herrn Jesus erfahrbar ist. Und ich habe gelernt, das, was für die Konfirmanden gut ist, das ist für die Gemeinde nicht von übel. Das stimmt und geht auch da. Ich möchte euch das heute noch mal ganz kurz noch mal ins Gedächtnis rufen, wo an den 5 Fingern dieser Hand, für jeden Finger der Hand gibt es einen Begriff, der Herr euch geholfen hat. Wie euch geholfen hat durch das Gebet. Der Herr hilft durch das Gebet. Heißt immer wieder im Psalm, ruf mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Psalm 81, als mich einer in der Not anrief, da half ich ihm heraus. Der Herr hilft im Gebet. Und nicht nur das habt ihr erlebt, wie es in der Bibel steht, dass das stimmt als dogmatischer Lehrsatz, sondern das habt ihr alle erlebt. Ihr habt die Hände gefaltet in schweren Notzeiten. Der Herr war da und hat euch geholfen. Der Herr hilft durchs Gebet. Der Herr hilft durch sein Wort. Das ist das Zweite, was ich dann den Konfirmanden erkläre. Der Herr hilft durch sein Wort. Am Ende der Evangeliumslesung, da gebrauchen wir immer dieses Wort aus Psalm 119, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leucht und ein Licht auf meinem Weg. Da könnten wir alle, die wir zu Jesus gehören, von sprechen, wie der Herr uns geholfen hat. Geholfen hat, wenn morgens ein Losungswort da war, wo wir gedacht haben, Mann, das passt wieder so zu meiner Situation. Hier werde ich ja genau angesprochen. Wie uns ein Bruder, eine Schwester etwas weitergegeben hat. Wo wir in die Predigt gekommen sind und es war so langweilig alles und der Pastor hat wieder nur erzählt von der Yacht oder vom Segeln oder von irgendwas anderem, was ihn interessiert hat. Aber dann war da ein Wort, das hat mich getroffen in meiner Situation. Das war der Herr Jesus, der mir da entgegengetreten ist. So wie der Hauptmann von Kapernaum nicht, dessen Knecht krank ist und der da zu Jesus kommt und Jesus sagt, komm, ich will mit dir gehen. Und Jesus sagt zu ihm, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Das haben wir auch alle schon erlebt, wie der Herr geholfen hat durch sein Wort. Ein drittes, wie der Herr hilft durch die Geschwister, durch die Brüder und Schwestern im Glauben. Ja, manchmal ärgert man sich auch über diejenigen, die in der Gemeinde sind, erst recht an den Kirchvorstehern und am allermeisten meistens aber an den Pastor. Aber wir haben es hoffentlich alle schon erlebt und erfahren, wenn wir tief drin waren in der Not, dass der Herr Brüder und Schwestern gesandt haben, die da waren, die praktisch geholfen haben, die Hände gefaltet haben, oder die einfach nur den richtigen, auferbauenden Satz gesagt haben oder eben ein Wort Gottes im Namen Jesu weitergegeben haben. Nicht einer trage des anderen Last, so werde das Gesetz Christi erfüllen. Nicht? Das haben wir hoffentlich alle schon erlebt. Und das macht ja Gemeinde aus. Nicht? Gemeinde ist ja nicht die Gemeinschaft der Kirchensteuerzahler in einem Wohnbezirk. Nicht, das ist die Gemeinschaft derer, die sich einander helfen unter dem Kreuz Jesu Christi. Dadurch hilft uns nämlich der Herr. Dann hilft als Viertes, so sage ich den Konfirmanden, durch die Engel. Da haben wir im Advent noch eine Predigt gehabt über die Engel, einfach nur über die Engel, was der Herr tut durch die Engel, nicht? Diese uns verborgenen Boten, Wesen der unsichtbaren Welt. Von uns wäre heute Morgen keiner lebendig in diese Kirche gekommen, wenn nicht der Herr seine Engel um uns gestellt hätte. Und keiner würde das überleben, was der Widersacher plant, mit seinen Dämonen gegen uns zu tun, wenn der Herr nicht seine Engel um uns stellen würde, nicht? Daniel in der Löwengrube halt nicht, wie er rausgeholt wird durch die Engel halt nicht. Petrus, der da inhaftiert ist, nicht Apostelgeschichte 12, wie der Engel ihn rausführt. Wir kriegen das meistens nicht mit, aber die Engel sind da und da hilft uns der Herr durch. Und ich erzähle dann den Konfirmanden nach diesen ersten 4 Punkten immer die ultimative Hilfe. Die ultimative Hilfe, die unser Herr und Gott uns schenkt. Nämlich, dass wir ewiges Leben haben. Ewiges Leben haben. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, heißt es im Philipperbrief. Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Uns kann gar nichts passieren, egal was passiert in dieser Welt, egal wie tief es hineingeht in die Nöte und ins Elend, ob wir krebskrank werden, ob unsere Firma bankrott geht halt, ob uns unsere Frau verlässt, das ist alles furchtbar und das ist alles schlimm und das tut weh und das macht in dieser Welt unendlich viel Tränen, Kummer und Leid. Aber es wird alles gut für diejenigen, die mit Jesus Christus leben und sterben, für die gibt es das Happy End. Uns kann es nicht passieren, weil Jesus auferstanden ist und in sein ewiges Leben schenkt und im himmlischen Jerusalem kein Leid, keine Schmerzen, kein Geschrei mehr gibt. Das ist die Hilfe, die uns der Herr gibt. Nochmal ganz kurz für euch rekapituliert und wiederholt. Und das habt ihr alle hoffentlich erfahren. Und das dürft ihr alle wissen. Diese Hilfe ist da. Und diese 5 Punkte, die gelten nicht nur im Konfirmandenunterricht, die gelten für dein Leben. Du darfst das heute noch mal ganz genau hören. Der Herr ist nicht weit weg. Der ist dir ganz nah. Der hilft dir. Durch dein Gebet, durch sein Wort, durch die Geschwister, die er zur Seite stellt, durch seine Engel und vor allen Dingen dadurch, dass er dir eine Perspektive gegeben hat im ewigen Leben, dass du wissen darfst, deine Not wird aufgehoben, allerspätestens im himmlischen Jerusalem. Das ist der Blick auf die Hilfe des Herrn, die David hatte und die auch wir haben, wo wir sagen, das stimmt, das ist Wahrheit des Evangeliums. Aber jetzt wenden wir uns davon weg, von diesem Blick, von dieser These, wo wir unser Leben betrachten können. Und jetzt blicken wir auf den Schrecken der Welt. Denn das tut David hier auch. Der spricht nicht nur davon, wie alles gut ist, wie alles herrlich ist, sondern da ist er ganz Mensch, da ist er wie wir, da steht er genau in derselben Dialektik wie wir, der hat auch den anderen Blick drauf. Da heißt es hier, ich zitiere nur einen Vers, aber ihr habt das eben ja gehört, das sind ganze Reihe, wo das Bericht nicht, da steht hier im Vers 14, Schrecken ist um und um. Sie halten Rat miteinander über mich und trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Dieser David, der hat Angst gehabt in seinem Leben. Da gab es Schrecken und Angst. Da gab es Situationen, wo er die nicht hatte, aber es gab Situationen, wo er sie hatte. Ich denke an so eine Situation, wie da der Scheba kommt. Das ist ein ganz dreckiger Kerl gewesen. Die Bibel sagt, das ist ein ruchloser Geselle halt, nicht? Und er gegen ihn opponiert. Falsches erzählt und auf einmal fast ganz Israel von ihm abfällt. Ein furchtbarer Aufstand, den er nur mit brutaler Macht und Gewalt niederschlagen kann, wo viele Israeliten sterben. Eine ganz furchtbare Situation. Oder noch schlimmer, nicht nur die ruchlosen Verbrecher haben sich gegen ihn erhoben, sein eigener Sohn Absalom erhebt sich gegen den Vater. Und alle laufen dem hinterher. Der muss aus Jerusalem fliehen, der kann nicht mehr bleiben dort, wo er wohnt. Mit einigen wenigen Getreuen geht er. Und er weiß eins, entweder wird er sterben, dass der Sohn ihn umbringen lässt, oder aber er wird getötet werden. Er versucht das zu verhindern, aber seine Heerführer, vor allen Dingen Joab, die wissen, dieses Problem können wir nicht anders lösen, den müssen wir kalt machen. Das machen sie dann auch. Furchtbares Elend, vor so einer Situation im Leben zu stehen. Entweder verliere ich, weil mein Sohn mich tötet, oder ich muss meinen Sohn töten. Da ist Furcht, Angst und Schrecken um und um. Und er hat es miterleben müssen, weil seinem Schwiegervater Saul, seinem Vorgänger als König, wie der gescheitert ist. Das war auch erst ein tapferer Mann, der gekämpft hatte gegen die Philister. Aber dann wurde in dem Leben des Königs Sauls die Angst immer größer. Und ob seiner Angst, die er hat, wird er verworfen. Er soll einmal kämpfen gegen die Philister. Und die Philister stehen da vor dem Heer der Israeliten. Und der Saul wartet auf den Richter Samuel, der den Krieg eröffnen sollte. Das war damals Gesetz vom Herrn gegeben. Ihr kämpft erst dann, wenn der Richter da ist und wenn er gebetet hat und wenn er die Opfer gebracht hat. Und jetzt kommt der Samuel nicht. Das ist so ein unpünktlicher Theologe. Die stehen hier unter Waffen und die sagen, wir verlieren hier unsere Leute, nicht? Und die Soldaten, die laufen schon langsam weg und dann sagt der Saul, ich schaff's nicht mehr, hat Angst, ist Furcht halt nicht. Und dann geht er hin und bringt selber das Opfer da, wartet nicht auf den Richter halt nicht, weil er Angst hat und deshalb wird er verworfen. Oder später, als er wiederum nicht weiß in einem Krieg, wie es weitergeht, als er dann eine Hexe kommen lässt, nicht, die den Geist von Samuel heraufbeschwört, auch voller Angst. David hat miterleben müssen, wie Angst das Leben seines Vorgängers vernichtet. Und nicht nur Saul hatte Angst, nicht nur David hatte Angst, kannte diesen Blick. Nein, wir alle haben Angst. Jesus sagt uns das. In der Welt habt ihr Angst. Das bleibt von uns. Es ist nicht nur die Erfahrung, die wir machen dürfen, hier ist ein helfender Gott. Nein, wir alle haben Angst. Die Objekte unserer Angst sind unterschiedlich. Aber wir alle, die wir hier sind, wir haben Angst. Der eine hat Angst davor, zu versagen. In seinem Beruf oder in der Rolle, in der er sich sieht. Ein anderer hat Angst, nicht geliebt zu werden, nicht genügend zu bekommen an Zuwendung. Da gibt es die ganz banalen Ängste, nicht? Der eine hat Angst, in Flugzeug zu steigen, weil er Höhenangst hat. Ein anderer hat Tiefenangst, der schwimmt nicht im Wasser raus, der kann nicht nach unten gucken halt, nicht, wenn unter ihm kein Boden ist. Da gibt es Leute, die haben Angst vor Spinnen, andere panische Angst vor Hunden. Dann gibt es die Angst um die eigene Gesundheit, nicht? Ob real oder nicht, ob man krank ist oder nicht, aber dieses Sorgen machen. Es gibt diese Angst um das Wohlergehen der Kinder und Enkelkinder. Auch die Angst vor allen Dingen, die haben wir alle, um das geliebte Geld, ob wir viel oder wenig haben. Wenn wir es denn behalten können, werden wir es verlieren. Wir alle haben Angst. Wir alle haben Angst. Deshalb ist auch der häufigste Satz der Bibel, fürchte dich nicht. Wir haben eben, als es um diesen positiven Blick ging, gehört in diesen Versen, wie es da hieß zum Schluss, du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das war noch das Positive, was David sagt. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Das hat ganz viel mit der Angst zu tun. Das lateinische Wort Angst, Angustus, das heißt eng machen. Angst macht eng. Und der Herr stellt unsere Füße auf weiten Raum. Die Angst macht eng, der Herr stellt unsere Füße auf weiten Raum. Der weitet uns den Raum, den wir haben dürfen. Und die Angst macht uns klein. Und dann wissen wir auch, wer uns Angst macht. Das ist der Teufel. Der Herr macht unseren Raum weit. Er stellt unsere Füße auf weiten Raum, so heißt es hier. Aber wir haben Angst. Und in dieser Welt regiert der Teufel. Er macht uns Angst. Wenn einige vielleicht sagen, ja, der Latzl immer mit seinen ströhenden Geschichten, der hat sich gar nicht intensiv genug mit Dingen beschäftigt, nicht? Wo Angst denn wirklich herkommt, nicht? Also ich habe 9 Jahre lang bei der Feuerwehr in Siegen arbeiten dürfen. Da habe ich Notfallseelsorge gemacht und auch psychosoziale Unterstützung. Und da mussten wir die Truppleute, die Truppführer bei den Ausbildungen immer wieder unterrichten, eben auch bei Angst- und Panikreaktionen. Da muss dann erzählt werden, was passiert mit euch, wenn ihr in ein brennendes Haus reingeht, halt nicht. Wenn ihr in einer Katastrophe seid und die Angst habt, was passiert mit euch? Das ist wichtig für Feuerwehrleute, dass die auch funktionieren, selbst wenn sie Angst haben, nicht? Aus den Situationen da, wo wir weglaufen, da müssen die ja reingehen. Und da musste man denen beibringen, nicht? Mit all diesen Dingen, wo kommt denn Angst her? Und da habe ich denen natürlich auch erklären müssen, nicht? Dass es da ganz unterschiedliche Ansätze gibt, wo Angst herkommt, nicht? Da gibt es in der Folge von Freud, nicht, so Psychoanalyse-Erklärungsmethoden, nicht, Es, Ich und Über-Ich, nicht, da sagt dann Freud halt, nicht, das Es, die S-Instanz, die gebiert Angst, nicht, das sind die verdrängten Triebe, nicht, also wenn einer als Mann nicht mit einer Frau sprechen kann, nicht, dann hast du im S dann ein Problem, du hast deinen Trieb verdrängt, die Ich-Instanz, nicht, das sind so die Ängste, die es bei einer realen Bedrohung gibt halt, nicht, und auch die Über-Ich-Instanz sind das auch so neurotische Ängste halt, nicht, also das ist so eine psychoanalytische Analyse, nicht, wie Menschen versuchen, Ängste zu erklären. Da gibt es andere Erklärungsmodelle, nicht, also so lerntheoretische Erklärungsmodelle bei Pavlov, nicht, Sie kennen die Sachen halt, ein Mensch macht eine Erfahrung und daraus lernt er was, also Angst als ein Mechanismus der Gedächtnisleistung, nicht, also wenn das kleine Kind mit 5 Jahren auf die Herdplatte packt, dann tut es ihm weh, dann hat es eine Woche Schmerzen. Und diese Erfahrung führt dazu, dass es fortan Angst hat, nicht an eine heiße Herdplatte zu führen. Nicht? Das ist so eine Erklärung für Angst. Dann gibt es so Kognitionstheorien, wie Angst entsteht halt. Nicht? Also das ist vor allen Dingen mit den Ängsten, die man gar nicht durchlebt hat, sondern der Mensch stellt sich was vor als denkendes Wesen und dann führt er sich in das Worst-Szenario hinein und dann kriegt er eben Angst darüber. Also zum Beispiel, sie sind noch nie geflogen, aber nur die Vorstellung darüber, dass sie in ein Flugzeug steigen und irgendwann in 10.000 Meter Höhe sind halt nicht, das macht ihnen schon Angst, dass sie Beklemmung kriegen, nur wenn sie drüber nachdenken halt nicht. Also das sind so kognitionstheoretische Erklärungen. Also da gibt es eine Menge mehr Theorien, wie Leute das erklären. Und ich habe das diesen Feuerwehrleuten auch immer ganz sauber dann auf so einen Zettel dargebracht, eine ganze Stunde erklärt, was die Menschen alles erklären. Aber das habe ich ihnen zum Schluss auch nicht vorenthalten können und dürfen. Dass die wirkliche Ursache von Angst immer beim Teufel liegt. Immer. Solange die Menschen im Paradies waren, da gab es keine Angst, da war alles in Ordnung. Aber in dem Moment, wo der Teufel ins Spiel kommt, da geht es mit der Angst los. Mit der Angst zu kurz zu kommen halt, mit der Angst nackt zu sein halt. Immer Angst. Und wo du Angst hast in deinem Leben, Angst um deine Gesundheit, Angst um deine Kinder, Angst um dein Geld, da sitzt der Widersacher im Sattel deines Lebens und ist dich am Abreiten. Luther sagt das ja, ich wiederhole das immer wieder. Du wirst entweder geritten vom Teufel oder vom Herrn Jesus Christus. Der Mensch ist ein Reittier. Und hat entweder den einen oder den anderen. Das ist genauso in der Dialektik. Entweder oder. Du wirst von dem einen geritten oder von dem anderen. Und wenn du Angst hast, dann reitet dich der Widersacher. Und das Leben in dieser Welt, das ist häufig wie eine Geisterbahn. Aber nicht so eine Geisterbahn wie am Rummel für die kleinen Kinder, wo sich schon nicht ein 8-Jähriger mehr fürchtet, sondern mit richtig Schrecken. Dieser Widersacher, der hat in seiner Geisterbahn, Instrumentarien, die uns wirklich alle an das Ende bringen halt, nicht? Was kann der alles bewirken, nicht? Und was hat der alles auch gezeigt? Wir müssen nur die Geschichte unseres deutschen Volkes im letzten Jahrhundert sehen, nicht? Da wissen wir, was der für Instrumentarien hat, um den Menschen Angst zu machen. Und wir lassen uns immer wieder gefangen nehmen von diesem Teufel und lassen uns Angst machen. Haben wir auch schon gelernt, das muss ich heute nicht vertiefen, es gibt einen Unterschied zwischen Angst und um das sorgfältige Kümmern. Das sind zwei Unterschiede in der Bibel. Das eine dürfen wir, das andere ist verboten. Das Angstmachen kommt vom Teufel. Das Angstmachen kommt vom Teufel. Und wenn du Angst hast, ganz gleich in welchem Bereich, dann sitzt der Widersacher in deinem Sattel. Angst ist immer die Abwesenheit von Vertrauen zu Jesus. Wo du Angst hast, da vertraust du nicht Jesus Christus. Angst ist Unglaube, weil ich Gott nicht vertraue. Wenn es stimmt, was die Bibel sagt und was wir immer wieder sonntags auch hören, dass wir einen Gott haben, der uns das Leben gegeben hat, der uns auch eines Tages ewiges Leben schenkt in Jesus Christus und der auf uns aufpasst und der uns von allen Seiten umgibt, dann brauchen wir keine Angst zu haben. Und deshalb ist auch der häufigste Satz der Bibel, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Das ist ein Befehl. Das ist kein frommer Wunsch, den der Herr für dich regt, sondern das ist der Befehl für dein Leben. Das ist auch sein Wunsch. Der Herr möchte nicht, dass seine geliebten Geschöpfe Angst haben. Das möchte der Widersacher. Der Widersacher möchte zerstören, er möchte kaputt machen und er will den Geschöpfen, will der Schöpfung Angst machen. Das will der Herr Jesus nicht. Der will eine angstfreie Existenz für dich. Aber wir lassen uns immer wieder gefangen nehmen. Und das ist eben der Unglaube, der an uns nagt, der an uns zieht, wo der Widersacher versucht, in unserem Leben auf den Sattel zu kommen. Und das sind eben die beiden Pole. Die beiden Pole, die den König David betroffen haben, als er auf sein Leben blickt, auf seine Zukunft und die auch uns betreffen. Auf der einen Seite, ja, da wissen wir, der Herr Jesus ist da, Halleluja, und er hilft uns, der hat uns geholfen, der wird uns weiterhelfen. Aber da ist auch die andere Seite halt, nicht? Da sind die Ängste, die uns beherrschen. Und das ist die christliche Existenz, in der wir stehen. Und was machen wir jetzt mit dieser These, mit dieser Antithese? Wir machen genau das, was der König David auch getan hat. Wir machen uns fest im Blick auf den Herrn Jesus. Wir haben eine Entscheidung. Und diese Entscheidung, die musst du treffen. Nicht nur heute, nicht nur morgen, dein ganzes Leben, solange du in dieser Welt bist. Wovon willst du dich bestimmt sein lassen? Von diesem Gott, der dir geholfen hat und der dir helfen wird? Oder willst du dich bestimmt sein lassen von den Ängsten, die um dich herum sind? Um all das, was der Widersacher tut und wo er wirklich seine Geisterbahn aufbaut um dich herum, mit deinem Geld, mit deiner Gesundheit, mit den lieben Menschen um dich herum und wo er dich immer wieder in die Enge treibt, wo er dein Leben eng macht. Willst du das Leben in Angst, in der Enge haben oder das Leben mit Jesus Christus, der unsere Füße auf weiten Raum stellt? Und das tut der David hier, nicht? Der sagt, ich will auf den Herrn gucken. Da heißt es hier im Versen 15 und 16, ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Mit diesen beiden Versen, da will ich durch die Geisterbahn des Teufels hier gehen, dass ich wirklich auf ihn schaue. Wisst ihr, ihr habt so viel zu entscheiden in eurem Leben, noch heute, was ihr essen werdet, was ihr heute Abend für ein Fernsehprogramm guckt, nicht, welche Farbe euer neues Auto habt, nicht, wo ihr im Sommer in Urlaub hinfahrt, nicht, und die großen Entscheidungen halt, nicht, wen ihr heiraten wollt und welche Häuser gebaut werden halt, nicht, wir haben so viele Entscheidungen zu treffen, nicht, aber die wichtigste Entscheidung, die haben wir nicht einmalig zu treffen, die müssen wir immer wieder treffen, nämlich, dass wir uns in unserer Lebensführung ausrichten auf Jesus Christus, auf den Gott, der uns an Füßen weiten Raum gibt. Worauf verlasse ich mich im Leben und im Sterben? Auf Jesus Christus, auf ihn will ich blicken. Das ist die Entscheidung, die man nicht einmal trifft, sondern immer, 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 immer wieder neu. Denn der Widersacher kommt immer wieder neu und will uns Angst machen. Und da müssen wir uns immer wieder neu ausrichten, auf den Herrn hin. Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen, verlass dich nicht auf deinen Verstand, so heißt es in Sprüche 3, sondern gedenke in ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder neu machen. Auf den Herrn blicken. Sie wissen, ich habe so ein paar Predigtvorbilder, die ich immer wieder zitiere, unter anderem den Spurgeon, diesen großen Erweckungsprediger, als der zum Glauben gekommen ist mit 16 Jahren. Da hat er eine Predigt gehört, der eigentlich vorgesehene Prediger war wegen schlechten Wetters nicht gekommen. Und dann stand dann so ein Bruder auf, der gar nicht vorbereitet war. Und der hatte keine großen Predigtexte mitgebracht, sondern der hatte immer nur in die Menge reingerufen, blickt auf Jesus, blickt auf Jesus, blickt auf Jesus. Und als er schließlich Spurgeon oben auf der Bühne sitzen sieht, da ruft er, und du, junger Mann, Blick auf Jesus, Blick auf Jesus. Und das hat bei Spurgeon richtig reingehämmert. Das hat ihn geprägt, seine ganze Theologie, sein ganzes Predigerleben. Nicht nur, dass er es selber getan hat, sondern dass er es den Gemeinden immer wieder zugerufen hat, vor denen er gepredigt hat. Blickt immer nur auf Jesus in den Geisterbahnen dieser Welt, durch die wir durch müssen. Und das möchte ich euch heute Morgen auch zurufen. Blickt auf Jesus. Ich kenne eure Ängste nicht. Ich weiß nicht, mit welchen Nöten und Sorgen ihr gekommen seid. Mit den großen Paketen oder den kleinen Dingen. Ich weiß nicht, wo der Widersacher euch versucht zu erschrecken und wo er seine Ängste angeheizt hat unter eurem Leben und wie er euch momentan gepackt hat. Aber ich weiß, wie ihr da rauskommt, indem ihr auf Jesus Christus guckt und euch ganz fest auf ihn verlasst. Er holt euch raus. Vertraut ihm wie ein kleines Kind, ohne Zweifel, ohne irgendwelche Einschränkungen. Blickt auf Jesus. In Hebräer 13 heißt es, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehre umtreiben, denn es ist ein köstliches Ding, dass das Herz fest werde im Herrn Jesus, dass das Herz fest wird im Herrn Jesus, nicht? Werdet da fest in eurem Blick und weicht nicht davon. Dann seid ihr geborgen und dann weichen die Ängste um euch. Dann werden nicht die Probleme aufhören, das sage ich nicht. Manchmal ist es sogar so, wenn man mit Jesus geht und auf ihn blickt, nicht, dass die Probleme größer werden. Aber die Angst, das Engwerdende, das Furchtsame, das Depressive hört auf und ihr werdet frei und werdet von dem Herrn auf weiten Raum gestellt. Was ist Dialektik? So habe ich die Predigt eröffnet. Dialektik ist das, was wir als Christen immer wieder neu erleben. Einmal das Wissen darum, ja, es gibt einen Herrn und Gott in Jesus Christus, dem wir uns zuwenden dürfen. Aber eben auch, ja, es gibt die Ängste in dieser Welt. Und aus dieser These und dieser Antithese die richtige Synthese zu treffen, nämlich zu sagen, und ich schaue auf den Herrn Jesus und ich will mir keine Angst mehr vom Teufel machen lassen. Damit das nicht nur für diese Stunde in St. Martini gilt, habe ich euch auf euren Predigtzettel Hausaufgaben draufgeschrieben in der nächsten Woche. Immer ein Predigtext, ich habe das eben gesagt, wodurch hilft der Herr? Durch sein Wort. Lest diese Worte und nehmt das, was da drin steht, als persönliches Wort an und richtet euch damit in eurer Not, in euren Ängsten aus auf den Herrn Jesus Christus, der euch hilft in aller Not. Möge unser Herr und Gott diese Predigt an eurem Leben segnen. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als all unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.